Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Das Thema Stadt- und Quartiersentwicklung, die Umgestaltung der Innenstädte, das ist ein großes Thema unserer Zeit. Das habe ich auch auf der diesjährigen MIPIM gelernt, in verschiedenen Gesprächen, die zunächst einmal gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Eigentlich redete man über Parkhäuser oder über Shopping-Center-Entwicklung. Da landete man dann doch sehr oft beim Thema Quartiersentwicklung. Vielleicht seid ihr in diesem Zusammenhang schon mal auf die Stadtretter gestoßen. Die sind in verschiedenen Foren sehr präsent und mich hat es dann doch gekitzelt zu erfahren, was es mit ihnen auf sich hat. Und so freue ich mich auf eine Limo heute mit Stefan Müller-Schleipen, dem Geschäftsführer der Initiative. Er kommt ursprünglich nicht aus der Immobilienwirtschaft und das treibt mich natürlich zu der Frage, inwieweit solch ein gesellschaftliches Engagement mit dabei helfen kann, immobilienwirtschaftliche und stadtpolitische Probleme zu lösen.
Unser Selbstverständnis ist, die Kommunen in den Austausch zu bringen.
Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Stefan, willkommen bei Limo. Die Stadtretter sitzen ja in Hanau, wie ich gelernt habe, du auch?
Ich auch und ich jetzt auch physisch im Stadtretterbüro im neuen Hanau Service Center aufladen. Da haben wir uns mit einquartiert, um nah am Volk zu sein, sitze ich jetzt gerade direkt.
Prima. Sag mal, das ist nicht der erste Podcast, den ihr macht, ne? Erzähl mal, mit wem hast du schon welche gemacht?
Also die Stadtretter, die gibt's ja jetzt schon im vierten Jahr. Wir werden im Sommer unser viertes Jubiläum feiern und wir machen ja über Webtalks auch Podcasts und alles, was uns interessiert, also nicht uns persönlich, sondern was unsere Stadtretterinnen und Stadtretter interessiert, ist bei uns ein Podcast wert und wir machen in regelmäßiger Form alle 2 bis 4 Wochen Themen, die wir dann dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Ja.
Was ist das für ein Netzwerk? Also wo erscheint ihr dann?
Die Stadtretter ist ja eine Initiative, die, wenn ich gewusst hätte, was passiert, ich mir nochmal überlegen würde, ob wir es nochmal so machen würden. Okay. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich komme ja eigentlich aus einer anderen Berufsecke und bin in meinem zweiten Berufsleben, ich bin 25 Jahre für die deutsche Lufthansa Flugzeuge geflogen. Typische Lufthansa-Karriere von kleinen Flugzeugen als Co-Pilot über große Flugzeuge als Co-Pilot und dann Kapitän geworden. Und 2016 bin ich aus der Fliegerei ausgeschieden und in die Immobilienwirtschaft eingetreten. Und seitdem tummel ich mich da, bin Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Und als wir gemerkt haben, was Corona mit den Innenstädten macht, haben wir gesagt, Mensch, was können wir machen? Wie können wir unterstützen? Was ist unsere Verantwortung, die wir leben können? Mhm. Und haben mal alle deutschen Kommunalverwaltungen angeschrieben. Es gibt 11.300 Städte und Gemeinden in Deutschland in 4.500 Kommunalverwaltungen. Haben einfach mal gefragt, was glaubt ihr, was Corona mit den Innenstädten machen wird? Das war im März 2020, erster Lockdown, wir erinnern uns. Hm. Und über 400 Städte und Gemeinden haben geantwortet und die haben damals schon gewusst, es wird fürchterlich. Die haben nämlich gesagt, Corona wird unsere Innenstädte verwüsten. Wir werden massive Leerstände im Bereich Einzelhandel, Gastronomie und Hotel sehen. Und das ist ja größtenteils auch so gekommen. Und wir hatten so eine Wunschbox frei und haben gesagt, wie könnte man euch unterstützen? Und da stand eigentlich unisono drin, wir würden gerne wissen, wie andere Städte und Gemeinden damit umgehen, weil die Herausforderungen sind überall die gleichen. Hm. Und da wir aus der IT kommen und IT können und uns im kommunalen Bereich auch ein bisschen auskennen, haben wir gesagt, dann machen wir einfach mal eine Plattform und gucken, was passiert. Und was passiert ist, hat uns komplett überrannt eigentlich. Wir hatten am 2. Juni 2020 die Stadtretter online gestellt als Idee Best Practice Plattform für Kommunen, hatten nach einer Woche 100 Städte und Gemeinden an Bord, nach einem halben Jahr 800. Und dann hat uns der weitere Verlauf dieser guten Idee eigentlich so ein bisschen von den Socken gerissen. Deswegen telefonieren wir, wir podcasten heute zusammen.
Ja, wir podcasten, aber das heißt, ihr macht dann ganz viele Podcasts auch. Das ist ja anscheinend Teil eures Selbstverständnisses auch. Und wo werden die denn dann gesendet?
Also unser Selbstverständnis ist, die Kommunen in den Austausch zu bringen.
Okay.
Und wir haben mittlerweile über 1.300 Städte und Gemeinden in Deutschland an Bord, in Österreich über 100, die, und das ist der der Grund, unsere Grundintention voneinander lernen sollen. Wir haben ja in Deutschland in vielen Bereichen das Problem, gerade im Bereich der Digitalisierung, dass wir überall Insellösungen schaffen. Jede Kommune schafft eine eigene Lösung. Und es gibt keine digitalen Standards, auf die man standardisiert, einheitlich zurückgreifen kann, um vielleicht auch irgendwann mal Daten strategisch auszuwerten. Und wir haben gesehen, dass es sehr viele gute Lösungen damals in der Corona-Krise auch schon gab, die andere Kommunen eigentlich parallel dazu entwickelt haben oder gerade entwickeln wollten. Und wir haben gesagt, Mensch, guckt doch voneinander ab, adaptiert und spart euch viel Manpower und Geld in Lösungen zu stecken, die wahrscheinlich funktionieren, aber vielleicht auch nicht funktionieren, denn viele von den selbstgebauten Insellösungen funktionieren nicht. Und dann hatten wir schnell 250 Best Practices auf der Plattform, die wächst täglich, und haben dann aber eigentlich nur das gemacht, was man machen muss, wenn man sich nicht so auskennt, einfach gut zuhören und mal zu hören, wo die Probleme liegen. Und dann sind ganz viele Kommunen in unsere Web-Talks auf uns zugekommen und haben gesagt, könnte man nicht und wir hätten gerne und wir müssten mal. Und da haben wir verschiedene Formate draus gemacht. Eins ist, dass die Stadtretter kommen. Eins ist diese Podcast-Serie, weil wir jetzt gemerkt haben auch, dass nach Corona man nicht mehr so viel Zeit hat, um sich regelmäßig um 9 Uhr in einen Podcast, in einen Webtalk einzuloggen, sondern wir wollen On-Demand-Informationen zur Verfügung stellen, teilen, Wissen teilen, Gutes bewirken, und das machen wir jetzt in der Podcast-Reihe. Die stellen wir auf unserer Plattform online, die stellen wir auf Spotify und den üblichen Plattformen online, und jeder, der will, kann sich das anhören und hoffentlich davon was lernen.
Sag mir mal ein Beispiel, Stefan, für das Thema Insellösungen. Ich hätte jetzt gedacht, naja, jede Kommune hat ihre eigenen Probleme, deswegen werden die auch für ihre Probleme individuelle Lösungen schaffen müssen. Du sagtest aber zu Recht natürlich, wenn das jetzt über eine Software läuft, die andere Kommunen gleich mitbenutzen können oder über eine IT,
ja,
dann ist es von Vorteil. Also wie sind da deine Erfahrungen, vielleicht mal best oder schlechtes Practice?
Kann ich dir sowohl als auch liefern. Also ein großes Thema in der Corona-Krise waren Online-Marktplätze.
Ja.
Wir haben ja den Lockdown gehabt, im Einzelhandel ging es schlecht und jede Kommune wollte natürlich auch den Einzelhandel unterstützen, ein hehres Ziel. Und da sind in Deutschland ganz viele Online-Marktplätze programmiert worden.
Ach so,
jemand kennt jemanden, der einen Online-Marktplatz programmiert, und wir haben mal geguckt, wie viel gibt es denn überhaupt und wie viel davon sind erfolgreich. Wir haben bei über 200 Online-Marktplätzen aufgehört zu zählen, also verschiedene, und wirtschaftlich funktioniert haben nicht mal 5. Und da sieht man, dass durch dieses Inseldenken und selber machen viel Geld und Know-how investiert wird, aber meistens nicht unbedingt erfolgreich. Ein anderes Beispiel, was immer als sehr gutes Beispiel in Deutschland gehypt wird, ging mit dem 9-Euro-Ticket los, heißt jetzt 49-Euro-Ticket. Und da wurde ja immer erzählt, Mensch, ist toll, wir schaffen es einheitlich, ein Ticket für Deutschland auf den Markt zu bringen. Wenn man sich damit mal beschäftigt und du musst dir mal den Spaß machen und ein 9-Euro-Ticket in Google googeln oder 49-Euro-Ticket, wie es jetzt heißt, und dann mal auf Bilder drücken, dann siehst du, es gibt gar nicht ein Ticket. Es gibt über 245 verschiedene Tickets in der App. Da gibt es auch nicht eine einheitliche App, sondern jeder Verkehrsverbund hat seine eigene. Auf Papier, in dem Automat als Tarifsystem programmiert und. Und das Problem ist, wir haben über 65 Verkehrsverbunde in Deutschland. Die haben 65 Mal an dem gleichen Thema mit 65 Mal Manpower und Geld Einzellösungen programmiert. Es gibt nicht das standardisierte Deutschland-Ticket. Und sowas ärgert uns und da wollen wir ran.
Ja, verstehe ich gut. Woran liegt es denn eigentlich, du hast gesagt, 5 Marktplätze funktionieren, die anderen nicht? Woran lag es, dass die funktioniert haben und die anderen nicht?
Ja, es gibt ja professionellere Geschichten, die es schon lange gibt.
Okay.
Und es gibt Sachen, die man sofort oder ad hoc aufgesetzt hat. Die ad hocen Sachen haben immer das Thema, es gibt schon was im Markt. Es gibt nämlich die riesen Online-Plattformen, gegen die sie sich erstmal behaupten müssen. Und sie müssen die Einzelhändler der Stadt auf dieser Plattform vereinen, also motivieren mitzumachen. Und das war, glaube ich, eins der Hauptprobleme, weil in der Corona-Krise haben die ums Überleben gekämpft, wussten nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollten. Und dann noch zu sagen, wir bohren dich noch an einem Marktplatz an, wo du vielleicht erstmal noch Geld bezahlen musst,
okay,
wo wir aber nicht wissen, was es dir liefert, ist eigentlich das größte Momentum des Scheiterns schon im Aufsetzen dieses Marktplatzes begründet.
Ich habe gelernt, dass die Dienstleistung, die ihr für Kommunen erbringt, die Kommunen nichts kostet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Mich interessiert natürlich jetzt, wer euch unterstützt. Also wie haltet ihr euch über Wasser?
Initial war das richtig. Wir haben gesagt, das ist unsere Verantwortung. Wir wollen jetzt mal was machen. Und die Plattform war ein überschaubarer Invest. Mhm. Und die Best Practices, die wir online gestellt haben, die Web-Talks, die wir die ersten Jahre veranstaltet haben, sind und bleiben auch kostenfrei. Auch die Austauschmöglichkeit auf der Plattform untereinander ist kostenfrei. Wir haben dann aber immer mehr gemerkt, dass Kommunen sagen, Mensch, könnt ihr nicht mal für uns? Und ein Input war zum Beispiel die Frage, könnt ihr nicht mal bei uns in der Stadt vorbeikommen? Wir haben das Problem, dass Innovation bei uns in der Stadtverwaltung hängen bleibt. Ich übertreibe jetzt etwas, da sitzt die ältere Generation, die etwas gesetzter ist, ja, manchmal auch männerlastig. Und die finden Digitalisierung doof, Innovation schwierig. Manchmal finden sie auch Innovation schwierig, weil sie aus der anderen Parteiecke kommt, ja, falsches Parteibuch. Hm. Und dann hieß es, könnt ihr nicht mal bei uns vorbeikommen und ein bisschen da von außen Input setzen. Und dann haben wir gesagt, das hört sich ja an wie Rach der Restauranttester. Der von außen in so ein Restaurant kommt, das er am besten gar nicht kennt und sagt, Mensch, erster Eindruck, ist doch ganz nett bei euch. Ihr habt auch eine tolle Möblierung. Schnitzel sind lecker, aber die Pommes gehen überhaupt nicht. Die sind nur lauwarm und die Soße kommt aus der Tüte. Den müsst ihr abstellen, dann habt ihr Erfolg. Mhm. Und so haben wir jetzt ein Format entwickelt, wo wir mit dem Blick von außen, als mit dem Blick eines Besuchers und verschiedene Expertise in die Stadt kommen und uns die Stadt einfach mal angucken. Und das Schöne ist, wir motzen nicht oder wir schimpfen nicht, sondern wir loben erstmal. Wir sagen, guck mal, ist doch toll, was ihr da habt. Warum gibt es hier so ein Engagement, so ein bürgerschaftliches, so ein Einzelhändlerengagement? Und wie stärken wir das? Wie können wir das stärken? Wir fragen aber auch, wenn wir Sachen nicht verstehen, warum fahren bei euch die Busse links rum? Rechts rum wäre doch viel praktischer, zum Ein- und Aussteigen oder was auch immer. Mhm. Und wenn wir was sehen, was man besser machen könnte, dann halten wir das nicht auf Papier fest und übergeben eine Handlungsempfehlung oder ein Gutachten, sondern wir sagen, guck mal, das ist das Problem, das hat die andere Stadt auch gehabt und hat es so und so gelöst. Sprecht miteinander und löst es.
Und dafür zahlen die was?
Das generiert Aufwand bei uns. Ja, wir sind meistens 2 Tage da voll rund um die Uhr in der Stadt unterwegs. Wir bieten da auch eine Bürgersprechstunde an, wenn gewünscht. Und das kostet und da zahlen die auch was für.
Und davon lebst du inzwischen oder leben die Stadträte davon?
Nein.
Oder machst du dann noch dein Unternehmen und das ist eigentlich das, was euch über Wasser hält?
Also die Stadträte verdienen kein Geld. Die Stadträte finanzieren ihre Kosten, aber sie verdienen kein Geld. Wir nehmen auch noch Geld von unterstützenden Unternehmen, die sagen, uns ist wichtig, dass unsere Innenstädte nicht vor die Hunde gehen. Hm. Wir wollen uns bei euch engagieren und dann nehmen wir einen relativ schmalen Unterstützerbeitrag, den wir so als Aufwandsentschädigung für unsere Arbeit sehen.
Okay.
Wenn du mich direkt fragst, womit ich mein Geld verdiene, ich habe ja noch... Ich bin ja ein etwas unüblicher Mensch. Ja. Wenn mich was ärgert, will ich es abstellen. Ich habe ja die Real Estate Arena in Hannover mit initiiert. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Ich war ich weiß es.
Jahrelang auf der Expo Real und habe mich als Mittelständler da nicht so richtig abgeholt gefühlt. Mhm. Und auch als Einwohner einer B-Stadt oder kleinen Großstadt habe mich gefühlt wie so ein Kind im Kindergarten, da so ein bisschen da war, oder bei den Erwachsenen. Hm. Da waren die Top-Projektentwickler, die Top-Bauunternehmer mit den Top-Metropolregionen. Und ich habe da irgendwie keinen Grip gefunden. Das ist eine super Messe, eine Deal-Messe. Hm. Und ich habe gesagt, wir brauchen ein neues Format für B- und C-Städte. Wir brauchen für eine nachwachsende Generation, denen das Thema Deals, Opportunitäten, Chancen nicht der Hauptantreiber ist, sondern die sich um die Themen, die uns wirklich bewegen, kümmern. Eine neue Messe. Und dann habe ich mal mit einem Kollegen, den Thomas Westphalen, gesprochen und gemeint, was hältst du, wenn wir ein neues Immobilienformat in Deutschland aufmachen? Während Corona. Und haben das mal gepitcht bei verschiedenen deutschen Messeveranstaltern und freuten uns sehr, dass wir mit der Deutschen Messe AG in Hannover den gefunden haben, der uns an uns geglaubt hat und mit uns dieses Format, ich will nicht sagen Messe, weil das ist eigentlich ein neues Format, gemeinsam zum Erfolg geführt hat. Und wenn du die Presse gelesen hast, die erfolgreichste Messeeinführung seit 35 Jahren in Hannover, es scheint eine gute Idee gewesen zu sein. Also sowas treibt mich um. Mhm. Und ja, auch damit verdiene ich mein Geld, muss man sagen. Und meine IT-Firma gibt's auch noch.
Ja, okay. Und dann sagen wir jetzt nochmal zu den Stadtrettern, um da nochmal zurückzukommen. Wenn du sagst, wir tauchen dann da auf, wir beraten dann die Stadt. Wer ist denn wir und wie habt ihr euch die Expertise, die die Stadt braucht, eigentlich angeeignet?
Es kommt drauf an. Ich bin ja eigentlich nur der Netzwerker. Ich bin auch nicht der Stadtretter und ich möchte auch gar nicht so angesprochen werden, ganz oft, ach, der Stadtretter kommt. Mhm. Das bin ich nicht. Ich bin jemand, der Menschen zusammenführt. Und wenn du bei uns auf der Webseite guckst, findest du die Unterstützer. Wir haben jetzt auch zwei neue Initiativen gestartet und da sind dann so renommierte Unternehmen dabei wie PwC, Strabag, Bulwiengeser, ATP-Architekten und. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Und wir gucken dann, wenn eine Kommune sagt, wir haben das Problem im Bereich Handel, dass wir Experten aus dem Bereich Handel haben. Wenn es heißt, wir haben ein Problem mit einem großen Warenhaus, bringen wir Leute mit, die sich in der Revitalisierung oder Umnutzung damit bemühen. Also wir versuchen, passgenaue Expertise dazu zu führen.
Okay. Und die Unternehmen, die dann sagen, okay, wir engagieren uns, die teilen das euch vorher mit. Ich habe jetzt gesehen, Aldi ist Stadtretter. Mhm. Als nächstes dann McDonald's oder also warum auch nicht?
Das ist die richtige Frage, warum auch nicht? Und wenn du siehst, wer bei uns auf der Plattform ist, und das ist, glaube ich, das Innovative, sind da Unternehmen, die in Konkurrenz stehen. Aber wir sagen immer, es gibt keine Konkurrenz bei uns, sondern wir wollen gemeinsam mit unseren jeweiligen Stärken das Beste erreichen. Und wir können, und das meine ich so, wie ich das jetzt sage, nicht mehr nur zusehen, wie es überall bei uns vor die Hunde geht. Der Bereich Wohnen ist im Moment tot. Wohnbau, ja. Hm. Und ich ärgere mich, dass Leute sagen, wir warten auf eine Bodenbildung, survive till 25 oder wir machen nichts till 26. Das ist für mich der falsche Ansatz. Wir waren mal ein Land der Macher, der Anpacker. Und ich möchte die Leute motivieren, anzupacken und zu machen. Und dafür gibt es unter anderem die Stadtretterplattform, aber auch das Messethema und. Ich bin zu ungeduldig. Ich kann nicht zusehen und kann abwarten, sondern ich sehe auch eine Verantwortung, vor allen Dingen eine gesellschaftliche Verantwortung der Immobilienwirtschaft, was zu ändern.
Das heißt, wenn ich Stadtretter, ich sage es mal in Anführungsstrichen, wenn ich das werden will, dann komme ich zu euch auf die Plattform und bewerbe mich da. Sag mal, jetzt dann mal eine ganz andere Frage. Ist das denn wirklich seriös? Und diese Frage bitte ich ernst zu nehmen, wie das Wort seriös ja klingt. Mir geht es dabei um Folgendes. Ich war jetzt schon mal auch bei der ULI beteiligt. Da ging es um ein Projekt in Frankfurt, den Mainkai. Das war eine hochoffizielle Veranstaltung. Es war Hunde interessant. Ich habe gesehen, wie die da vorgehen, um jetzt Vorschläge zu machen, um einen Stadtteil neu zu vitalisieren und so weiter. Ganz, ganz spannend. Die haben mit 100.000 Leuten gesprochen. Da war Expertise von der ganzen Welt. Da unter anderem der Ex-Bürgermeister von Barcelona und so weiter, haben dann dem Stadtparlament da einen Vorschlag gemacht, von dem ich noch immer nicht weiß, ob er jetzt inzwischen angenommen worden ist. Ihr seid natürlich völlig anders. Und deswegen entschuldige diese Frage, aber ich finde sie auch wichtig. Seid ihr da, ihr kommt mir so ein bisschen, wenn ich euer Portal sehe, jetzt mal mit Verlaub, wie so ein bunter Haufen vor. Ist es so?
Das trifft's komplett. Um Gottes Willen, ich möchte auch nicht die Seriosität eines ULI oder eines etablierten Verbandes in Frage stellen, um Gottes Willen. Aber wir sind anders, weil wir glauben, dass die Veränderungen, vor denen wir stehen in unserem Leben und vor allen Dingen die Veränderungen, die Digitalisierung noch mit uns vorhat, so massiv sind, dass wir schneller und anders reagieren müssen, als wir bisher reagiert haben. Und wenn du sagst, da sind Experten dabei, die seit Jahren oder Jahrzehnten sich dem Thema widmen, bin ich jetzt mal genauso ketzerisch und könnte auch sagen, das sind auch die, die uns das Übel eingebrockt haben, die Konsum Tempel, die gesichtslosen Fußgängerzonen und. Und vielleicht brauchen wir mal ein nicht so expertisebehaftetes Denken, sondern ein Ausprobieren, Kreativität, Fantasie und fragen mal Menschen, die sich gerne engagieren, die aber nicht diese stadtplanerischen Scheuklappen, sage ich jetzt mal, das werden wahrscheinlich viele übel nehmen, aufhaben.
Ja, sehr gut.
Und mal freidenken und mal sagen, wir machen jetzt mal was Verrücktes. Wir probieren es einfach mal aus. Wir wissen nicht, was passiert.
Okay, also ich finde das wunderbar. Ich finde das total spannend, der Ansatz, so wie ihr rangeht. Und ich glaube auch, ist eine Antwort auf das, was es bis jetzt schon gibt. Aber du sagst ja selber, wir wissen nicht, was passiert. Wir gehen jetzt daran in den Problem. Problem, wir wissen nicht, was passiert. Jetzt hat sich ULI in diesem Projekt, die wussten auch nicht, was passiert. Die wissen auch nicht, welche Konsequenzen bestimmte Veränderungen haben, wenn sie Dinge planen. Aber die haben sich unglaublich intensiv, theoretisch und praktisch und im Gespräch nachher noch mal zusammen mit den verschiedenen Varianten der Veränderung des Mainkai auseinandergesetzt, sodass sie aus ihrer Expertise das dann durchaus wissen konnten. Bei euch habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wir gehen jetzt mal hin, wir geben einen Tipp. Wir wissen noch nicht genau, was da passiert, aber wir geben diesen Tipp mal. Aber und dann haben wir auf jeden Fall was getan.
Also es ist nicht ganz so ins Blau hinein, aber prinzipiell hast du recht. Übrigens, ULI ist Unterstützer der Stadtretter. Muss ich schon mal loslassen.
Okay.
Es ist ja nicht so, dass wir vollkommen unbedarft dahin gehen, sondern wir gucken uns das an und dann gucken wir, wer hat für so ein analoges Problem schon eine gute Lösung.
Okay.
Prinzipiell möchte ich aber nochmal sagen, wir haben in Deutschland allgemein zwei große Probleme. Ein Problem mit Veränderung, weil wir Veränderung meistens als Gefahr betrachten, die uns vielleicht irgendwas wegnimmt oder unser Leben per se erstmal schlechter macht.
Mhm.
Und wir haben ein Thema mit Verantwortungsübernahme. Auch oder gerade im kommunalen Bereich ist das Thema Verantwortung ein ganz großes Thema.
Mhm.
Sei es nur Wiederwahl, sei es rechtliche Verantwortung, wenn man so einen Bauantrag final unterschreibt als verantwortlicher Brandschutzexperte Experte bei der Kommune.
Mhm.
Und wir müssen versuchen, da besser zu werden, weil wir diskutieren uns ja in Deutschland tot. Wenn du heute eine Lösung für die Innenstadt avisierst, kommt jemand, ein Experte, der sagt genau, ich weiß genau, was dann passiert. Wenn ihr die und die Straße sperrt und das macht und am Freitag regnet es noch, dann geht der Einzelhandelsumsatz in den Geschäften auf der rechten Straßenseite um 18% zurück.
Mhm.
Kann sein. Dafür ist er auch der Experte. Kann aber auch sein, dass irgendwas passiert, womit wir noch nicht rechnen. Und wir haben ein Beispiel aus Wien, die sogenannten Grätzl-Oasen. Grätzl ist das Viertel in Wien, wo die ein ganz charmantes Thema haben. Sie verlosen sozusagen Parkplätze, die umfunktioniert werden für einen gewissen Zeitraum. Und da kann man Ideen einreichen. Und wir sind vom Stuhl gefallen, als wir gesehen haben, welche Kreativität in der Bürgerschaft steckt, wenn man sie mal machen lässt. Wenn man nicht die Experten holt und sagt, was machen wir jetzt mit den zwei Parkplätzen für die nächsten 4 Wochen, sondern einfach mal die Bürger machen lässt. Da sind Stadtgärten entstanden, da hat ein Kindergarten seine Kinder im Freien betreut, da hat eine Schulklasse Unterricht draußen gemacht, da gab es ein Sit-in, eine Grillecke und. Und ich glaube, dass wir die schweigende Mehrheit der Bevölkerung, die Veränderungen auch gerne positiv begleitet, wenn sie wüsste, wie sie sich einbringt, mehr kitzeln müssen, weil da ein unheimliches Veränderungspotenzial drinsteckt, was wir nicht sehen und was wir auch nicht sehen, wenn es heißt, ihr könnt euch zwischen dem Expertenvorschlag A, B oder C abstimmen und das ist dann die Bürgerbeteiligung, die alle so toll finden.
Aber ist es jetzt vielleicht doch so, dass dann euer Ansatz eher bei kleineren Städten, du hattest eben die B- und C-Städte schon angesprochen, funktionieren kann, als dann bei einer riesigen Stadt wie Frankfurt zum Beispiel, wo du dann vielleicht nochmal drei Dinge mehr in dein ganzes Kalkül mit einbeziehen musst? Denn ein Bürger weiß natürlich nichts von Verkehrsströmen und kann sich nicht vorstellen, welche Konsequenz bestimmtes Handeln hat in einer großen Stadt nochmal weniger als in einer kleinen?
In der kleinen ist das Momentum oft schneller umsetzbar. Auch eine kleine Stadt besteht ganz oft aus ganz vielen Dezernaten, aber die kriegt man einfach an einen Tisch. Also eine Großstadt wie Frankfurt. Aber wenn man es runterbricht, Frankfurt gibt es ja auch viele Geschichten, die gerade in der Umsetzung sind, die aber auch massiv kritisiert werden, muss man vielleicht mal mit einem Ortsbeirat in die Bütt gehen und das Problem im Ortsteil lösen und nicht gleich Frankfurt auf links krempeln wollen. Ja, ich gebe dir recht, wir sind mit dem Format eher so in Städten von, ich sag mal, die kleinste war 15.000 und die größte war 300.000 unterwegs. Es kommt immer darauf an, ob eine Stadt, ich sag's mal ein bisschen platt, diese Veränderung möchte oder auch nicht.
Mhm.
Das Schöne ist auch, und vielleicht auch ein Vorteil der etwas unkonventionellen Antrittsweise, wir dürften auch mal scheitern. Wir sind noch nicht mit irgendeinem Projekt gescheitert. Aber wenn wir scheitern, ist nicht die Wiederwahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin gefährdet, weil sie initiiert hat, dass die Straße gesperrt hat, sondern es war halt ein Stadtretterprojekt.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen ruft man uns auch ganz gerne, um mal zu gucken, was passiert, wenn man mal wirklich umsetzt. Und wir erzeugen kein Papier, sondern wir wollen übers Machen kommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute bei uns so interessant finden.
Sag mir doch mal ein Beispiel, wenn du jetzt mal die Augen schließt und mir erzählen willst oder sollst von einem Beispiel, wo du in dürren Worten mal erklären kannst, was war das Problem, was habt ihr gemacht und wie ist die Lösung? Das würde mich interessieren, vielleicht sicher unsere Hörer auch.
Also, schönes Beispiel ist, wir gucken uns immer die Stadt, eigentlich mal den Innenstadtbereich komplett an. Wie wird man als Besucher empfangen? Und da gehört meistens der Bahnhof dazu. Mhm. Bahnhofsgebäude sind meistens ein Thema. Sauberkeit, sind die überhaupt noch in Nutzung oder ist das irgendwie nur ein Leerstand? Und Bad Aibling, wenn man dort mit der Bahn ankommt, hat ein ganz charmantes Bahnhofsgebäude. Schön, es gibt sehr viel Positives zu berichten. Die haben eine tolle Zwischennutzung drin. Da ist ein Kulturverein drin, der die Fläche regelmäßig auch bespielt. Aber das Bahnhofsgebäude von außen sieht oder sah nicht gut aus. Hat einen Anstrich verdient. In den Schaufenstern, die da hängen, macht sich der wilde Plakatierer breit. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit eurem Bahnhof? Was passiert denn da? Ja, der gehört ja sogar uns. Oh, habe ich gedacht, wie, der gehört sogar euch? Ihr habt das Zugriffsrecht auf den Bahnhof, ja. Aber im Moment fehlen uns die Mittel, um da was zu machen. Und dann sage ich, ja, wenn ihr nicht die Mittel habt, warum sprecht ihr denn nicht mal lokale Unternehmen an? Vielleicht würden die das unterstützen, da ein paar Eimer Farbe hinzustellen. Oder auch mal den lokalen Gerüstbauer. Vielleicht spendiert er mal ein Gerüst für eine Woche. Und so haben wir es geschafft, so ein Momentum zu erzeugen, dass die Kommune nicht die ganze Verantwortung, wie streichen wir den, wer streicht den, wie schreiben wir das aus und wer bezahlt es überhaupt? Sondern wir stellen die Umnutzung oder die Umwandlung des Bahnhofs in ein Schmuckstück auf breitere Beine. Wir fragen engagierte Unternehmen, wir fragen die Bürgerschaft und wir versuchen so oder wir haben es so geschafft, da die Umwandlung des Bahnhofs hinzubekommen. Und das ist vielleicht ein Thema, was für die Stadträter steht. Verantwortung, Umsetzung auf breitere Beine stellen, das ist es.
Gibt es auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Transformation eines Warenhauses, wo ihr vielleicht auch die Impulse gesetzt habt?
Also da sind wir ja ganz am Anfang und das ist ja ein Thema, was du gerade ansprichst. Da wird es mir noch ein bisschen Angst und Bange, weil Warenhäuser sind erstmal das eine. Die fallen ja jetzt erst gerade alle leer oder sind gerade in der ersten Diskussion. Das Thema Büro machen wir jetzt noch nicht auf. Mhm. Wir sitzen in Hanau. Hanau ist Modellkommune in vielfacher Hinsicht. Aber sie waren ja auch eine der ersten, die hier eine Vorkaufsrechtssatzung über die Innenstadt gelegt haben und die auch gesagt haben, in dem Moment, als Galeria Kaufhof gesagt hat, wir schließen das Haus, haben die gesagt, und wir kaufen das Haus. Und das ist ein unheimlich gutes Beispiel oder hier ist unheimlich was gewachsen, was ich mir für andere Städte auch wünschen würde. Und andere Städte, Offenbach zum Beispiel, ist auch gerade im Ankaufsprozess, ich glaube am 30.03. kaufen die Immobilie. Was man sich vor ein paar Jahren nicht hätte denken können. Ich bin mal bei einem Vortrag großen deutschen Immobilienverband etwas angegangen worden, weil ich sagte, wir brauchen mehr Vorkaufsrechtssatzungen für die Kommunen. Und damals hieß es noch, das war vor 3 Jahren, das wird alles der Markt regeln. Ich glaube, wenn wir auf die Innenstadt gucken, sehen wir viel, dass im Moment der Markt relativ wenig regelt. Und solche Instrumente, die natürlich ein scharfes Schwert sind, auch sehr kritisch beäugt werden müssen, aber zu einem Erfolg führen. Und was die Hanauer hier machen mit ihrem Konzept des Umbaus und wie man da rangeht, ist grundlegend anders, als wenn du so eine Immobilie einem Projektentwickler gibst, der sich diese Immobilie zur Revitalisierung vorstellt. Ja. Da werde ich auch immer schnell, wie sagt man, ein bisschen angefasst, weil wenn ein Projektentwickler eine Immobilie umbaut, ist meistens das Thema, dass er sich nur auf diese Immobilie fokussiert. Was sind die Qualitäten der Immobilie? Was ist das Baurecht natürlich? Wie kann ich sie umnutzen? Und dann kommt dieses Buzzword, ich etwas Bullshit dazu gesagt, Mixed Use ins Spiel. Und Mixed Use ist, wenn du guckst, ganz oft unten Retail, da wird noch so ein bisschen Greenwashing gemacht, da machen wir nachhaltigen Retail rein, in die Mitte Büros und oben wohnen. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Wir müssen eigentlich gucken, in welchem Quartier, in welchem Viertel liegt diese Immobilie? Wer wohnt da? Wie alt sind die Menschen? Was ist das für eine Bevölkerungsstruktur? Was verdienen die? Wie ist die Versorgung in diesem Viertel? Gibt es da Schulen, Kindergärten, Nahversorgung, Lebensmittel, Ärzte und so weiter und so fort? So dass wir nicht fragen, was kann die Immobilie oder was kann man sich in der Immobilie vorstellen, sondern man müsste eigentlich fragen, was muss ich in diese Immobilie bauen, dass das Viertel davon die nächsten 5 oder auch 10 Jahre kurz-, mittel- und langfristig profitiert. Und dann sind wir schon bei einem Thema, was ich auch viel zu einseitig sehe in Deutschland. Wir denken immer noch in Assetklassen. Und jetzt wird halt aus der Assetklasse Warenhaus, wird die Assetklasse Büro oder die Assetklasse Wohnen. Vollkommen, meiner Meinung nach vollkommen falscher Ansatz. Wir müssen in Mixed-Use-Flächen denken. Wir müssen flexible Gebäude entwerfen. Wer weiß denn, ob wir in 5 Jahren noch Büroflächen brauchen? Ja, die Experten sagen, es wird immer weniger, aber hochwertige wird gebraucht. Aber wir müssen im Denken und im Tun sehr viel mehr Flexibilität in unsere Köpfe kriegen und genauso auch in diese Immobilien.
Werden denn Kommunen auch flexibler, wenn es geht um Umwandlungen, gerade von Gewerbe in Wohnungen? Da stehen ja oft Bebauungspläne dagegen und so weiter. Aber die haben jetzt, glaube ich, die Nöte werden größer und ich schätze, dass die Bereitschaft, so einen Plan zu verändern zum Beispiel, auch steigt.
Sie werden mutiger. Und ich sitze ja hier in dem Büro und in dem Büro rufen fast täglich Kommunen an, die sagen, wie habt ihr das gemacht? Wie können wir das auch machen? Und wie können wir da in die Umsetzung kommen? Großes Problem bei der Umsetzung. Alles, was heute gehypt wird von diesen Warenhaus- oder Kaufhausumbauten, die jetzt eine Revitalisierung schon, oder wo die Revitalisierung abgeschlossen ist, sind die extrem langen Entwicklungshorizonte. Die neuen Höfe Herne werden ja immer als Best Practice rausgezogen. Die Schließung der Kauf- und Warenhäuser ist kein neues Phänomen. Das ging schon 2008 los. Es gibt im Spiegel einen tollen Artikel, der heißt Das große Sterben. Den musst du dir mal googeln. Und wenn du dann den Namen der Bundeskanzlerin und des regierenden Bürgermeisters in Berlin, das war damals noch der Klaus Wowereit, ersetzt, dann denkst du, das beschreibt die aktuelle Situation. Und im Rahmen dieser Schließungswelle hat ja Hanau auch den, jetzt muss ich überlegen, wie es damals hieß, das war ein Horten, dann war es ein Hertie und dann war es ein Karstadt, den Karstadt verloren und hat 2008 gesagt, wenn wir jetzt diese Immobilie hier in Hanau umwandeln, dann denken wir nicht nur die Immobilie, dann denken wir die gesamte Innenstadt neu. Und das ist ein Thema. Aber wir kommen von den neuen Höfen Herne, die haben 2009 geschlossen und hatten eine Umbauzeit oder eine Planung, Umbau, Nachnutzungszeit von, ich glaube, 14 Jahren waren es. Und wenn wir in diesen Zeiträumen denken, dann gut Nacht, Marie. Wir müssen schneller und innovativer werden.
Boah, das in der Immobilie ist natürlich nicht so ganz leicht. Ich halte nochmal fest, dass du das Thema Mixed Use nicht per se angreifst. Du sagst, es ist ein Buzzword. Aber letztendlich ist die Thematik, das, was dahinter steckt, dass man aus einer Mono-Immobilie dann irgendwie etwas macht mit verschiedenen Nutzungsarten. Das ist per se nicht schlecht. Das hast du, glaube ich, eben auch, das habe ich dich richtig verstanden.
Genau. Ich mag nur dieses Mixed Use, Retail, Büro und Wohnen nicht. Okay. Es gibt so viel interessantere Nutzungsmöglichkeiten für Immobilien. Wir brauchen mehr Mix- oder Flex-Use-Buildings natürlich. Aber diese einfache Skalierung, die ärgert mich immer.
Wo siehst du denn den größten Unterschied, wenn du deine verschiedenen Berufe vergleichst? Also Pilot auf der einen Seite und jetzt hier Stadtretter. Gibt es da, also Unterschiede, die sind ja, scheinen ja ins Auge zu springen. Gibt es auch was ähnlich ist oder was hat denn größere Herausforderungen? Wahrscheinlich naja, das Erste, oder?
Also ich sag's mal so, ein Pilot bewegt sich in einem sehr engen Rahmen. Es gibt ein Handbuch des Flugzeuges. Es gibt ein Handbuch der Airline, wo man Limitierungen, sei es Wetter, sei es Flugzeug, sei es Technik, was passiert, kann ich noch losfliegen mit dem und dem ausgefallenen System und so weiter, wo man sich in einem sehr engen, restriktiven Rahmen mit einer immensen Verantwortung bewegt. Listenpreis an der Boeing 747, ich glaube, immer noch 350 Millionen US-Dollar.
Unglaublich. Ja.
Und wenn da was schief geht, ist nicht nur viel Geld verloren, sondern auch viel menschliches Leid erzeugt und du hast eine immense Verantwortung, mit der du umgehen musst. Ich sag's mal so, wenn du trotzdem nicht eine gewisse Kreativität, also erstmal, das ist die Maßgabe, alle Vorschriften zu wissen und zu kennen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Kann ich noch anfliegen, wenn der Wind so und so ist, oder kann ich noch das und das machen, wenn mein Flugzeug die und die Einschränkungen hat? Das musst du wissen. Aber es ist auch immer mal Kreativität gefragt, weil du mit Situationen konfrontiert wirst, für die es kein Handbuch und keine Vorschrift gibt. Und das ist was ich in Deutschland vermisse, auch gerade in den Kommunalverwaltungen, aber das ist auch ein Thema der Haftung, wo wir ran müssen, dass Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, gerade wenn es so ein Graubereich ist oder wenn man sagt, das haben wir eigentlich nicht so sauber abgedeckt. Und Ich glaube, das ist gerade das Thema, was uns im Bereich Baugenehmigung extrem blockiert und extrem lange Baugenehmigungsfristen erzeugt, dass wir da zu viel Verantwortung auf die Einzelpersonen ablegen oder und er mit seiner Unterschrift unter dem Bauantrag dann möglicherweise haftbar ist für einen Brand oder für einen Personenschaden in dem Gebäude, den er fälschlicherweise vielleicht in den Bauantrag übersehen hat. Und deswegen werden solche Dinger manchmal verzögert oder auf die lange Bank geschoben und. Und ich glaube, man könnte sehr schnell Lösungen finden, wie man solche Prozesse, geht's gerade mit den neuen KI-Möglichkeiten, sehr schnell standardisiert und halbautomatisiert abprüft. Und da müssen wir besser werden. Ja.
Wobei wir dann wieder wirklich bei, wenn wir diese Fässer noch aufmachen, dann wären wir wieder wirklich wieder bei anderen Themen. Und das eine ergibt sich aus dem anderen. Und ich fand es jetzt sehr spannend, mit dir diesen Parforce-Ritt zu bringen. Also sehr viel steckt da drin, auch in eurer Arbeit, die ich nach wie vor nicht bewerten kann, aber den Ansatz, wie ihr rangeht, das finde ich sehr positiv. Wir beschließen unser Interview immer mit dieser Frage, mit wem du eine Limo trinken würdest, wenn wir sie dir ausgeben würden, täten. Genau. Mit jemandem, kann aus der Branche, aus der Immobilienbranche stammen, muss aber nicht, kann auch deine verstorbene Großmutter sein. Mit wem würdest du sie trinken?
Also, nachdem du mich so ein bisschen gekitzelt hast, würde ich gerne mal mit dir in deine Heimatstadt mit den Stadtrettern durch die Stadt schlendern und mal unsere Expertise einfach mal auf dich wirken lassen und danach mit dir eine Limo trinken.
Super.
Das wäre das Allerwichtigste. Natürlich würde ich mit Frau Geiwitz gerne mal eine Limo trinken, weil mir da zu wenig passiert. Sie macht einen tollen Job, aber sie hat begrenzte Kapazitäten, gerade im Personalbereich. Mit der würde ich gerne mal eine Limo trinken, weil man muss mit den Menschen reden und auch die Gegenseite verstehen, bevor man sie kritisieren kann. Und ich kenne zu wenig ihr Umfeld, in dem sie sich bewegt.
Ich will noch dazu sagen, Stefan, meine Heimatstadt ist Köln. Das ist nicht Freiburg, auch wenn ich da jetzt gerade sitze. Köln ist aber eine viel zu große Stadt. Das haben wir eben festgestellt. Also trotzdem, also ich würde dich lieber nach Freiburg einladen. Da finden wir einen Weg.
Ja.
Den Jörg kennst du ja auch. Mich würde das sehr, sehr freuen. Vielleicht gibt es auch mal eine Möglichkeit, euch in irgendeiner Form zu begleiten, machen wir nicht jetzt. Dieser Podcast ist längst überfällig, aber es ist wirklich so, dass ich mit dir, glaube ich, noch ewig sprechen könnte. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke dir sehr und bis hoffentlich bald.
Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Bis bald, ciao.
Ja, liebe Fans des gepflegten Podcasts, diese Limo zeigt mal wieder, wie sehr Immobilie und Quartier miteinander zusammenhängt. Ich finde es spannend, wie jeder Mensch sich selber einbringen kann, wenn es um Quartiersgestaltung geht. Viele sind hier intrinsisch motiviert und vielleicht ist es die Aufgabe von Immobilienunternehmen und vor allem von Kommunen, den Bürger, die Bürgerinnen noch stärker bei der Neuentwicklung von Quartieren mit einzubeziehen. Mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Mit einer großen Freude auf das nächste Mal Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bleibt uns gewogen, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.